Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite, hier in Altdorf, jenseits vom Wald, von Tübingen aus gesehen. Ich muss sagen, Heimspiele sind schön und angenehm, wenn man viele Leute kennt, beim Hereinlaufen und dann auch von hier oben. Als Bengler ist das nicht selbstverständlich, wenn man keine eigene Gemeinde hat, sondern viel unterwegs ist und häufig vor Menschen spricht, wo man fast niemand persönlich kennt. Da bin ich, muss ich sagen, immer ein bisschen aufgeregt, was das für welche sind, ob sie irgendwelche Tomaten dabei haben oder wie auch immer. Das fürchte ich jetzt hier einfach einmal nicht. Wir werden es dann sehen, wie es am Ende sein wird. Aber ich freue mich auch, weil das angesagt wurde, als Mitverantwortlicher der Ludwig-Hofacker-Vereinigung in unserem Land, dass sich diese Abendschulen durchgehalten haben. Zum Teil in einer Zeit, als man die Vertiefung nicht mehr so gesucht hat. Auch nicht in Kreisen des Pietismus, wo man eher in die Weite gebaut und nicht so sehr in die Tiefe gegraben hat. Auch das Bauen in die Weite ist wichtig. Aber je weiter ein Baum oben hinaus ragt, umso tiefer muss er verwurzelt sein. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, und nicht nur ich, den Eindruck, dass in unseren Kreisen und weit darüber hinaus wieder Tiefe gesucht wird, weil wir es einfach brauchen, weil wir ohne Lehre nicht überleben. In einem Land, in dem der christliche Glaube nicht mehr selbstverständlich ist, in einem Land, in dem Religionen miteinander konkurrieren, da müssen wir klar sein, was wir glauben und warum wir es glauben. Anders kommen wir nicht über die Runden. Und das freut mich wirklich, dass hierauf und hinab in unserem Land solche und ähnliche Veranstaltungen in ganz unterschiedlicher Form, auch das ist interessant wahrzunehmen, in ganz unterschiedlicher Form, aber mit dem gleichen Ziel, nämlich biblische Lehre zu vertiefen. Und das hat dann immer den Sinn, dass es hinausragt. Wir sind nicht für uns hier. Das ist nicht das Ziel. Sondern wir sind hier, um für uns gegründet und vertieft zu werden, aber auch um hinauszugehen und Zeugnis zu sein von der besten Botschaft, die es gibt. Und heute Abend geht es nun um das Herz unseres Glaubens, um das Herz der biblischen Botschaft, um das Evangelium. Ich lese Römer 4, die Verse 1 bis 12. Paulus schreibt, was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Da sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen seligpreist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Zitat aus Psalm 32. Diese Seligpreisung nun, gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel, nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die da glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Wer glaubt, wird selig. Das ist die Kurzform dessen, was uns im Neuen Testament gesagt ist. Jesus und die Apostel auf einen Punkt gebracht. Das ist der Kern der biblischen Botschaft, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Wer glaubt, wer sich mit seinem ganzen Leben ganz und gar auf Gott verlässt, nicht auf sich, sondern ganz und gar auf Gott, der wird gerettet. Der kommt, um es ganz schlicht und all zu sagen, in den Himmel. Der wird von Gott an und aufgenommen. Wer glaubt, wird selig. Aber halt, das Thema lautet anders. Das Thema. Nicht wer glaubt, sondern wer's glaubt. Und darauf hat Martin Lender schon hingewiesen in der Begrüßung. Wer es glaubt, wird selig, das sagen wir über etwas, was wir nicht glauben. Was wir nicht glauben können und nicht glauben wollen. Häufig ganz alltäglich, gar nicht so sehr auf die echten Glaubensdinge bezogen. Wer es glaubt, wird selig. Nein, ich glaub's nicht. Können wir aber vielleicht gerade diese Verdrehung, wer es glaubt, wird selig, nicht auch anwenden, auf das Heil, auf die Rettung, auf die Seligkeit. Wer glaubt, wird selig. Aber wer glaubt's denn? Was spricht denn dagegen? Was spricht gegen die Seligkeit, Rettung, gegen das Heil, gegen den Himmel? Allein durch den Glauben. Was spricht dagegen? Das Erste, was dagegen spricht, ist die Leistungsreligion. Luther sprach von der Werkerei. Die menschliche Anstrengung. Und wir könnten sagen, der Kernsatz der Leistungsreligion, der lautet, wer handelt, wird selig. Wer sich anstrengt, wird selig. Oder fromm gewendet, wer die Gebote befolgt, der wird selig. Meines Erachtens, so wie ich mich und Menschen kennengelernt habe, aber das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit, aber wie ich mich und wie ich Menschen kennengelernt habe, ist die Leistungsreligion die Religion der Menschheit. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Goethe. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. In der Leistungsreligion ist der Himmel Belohnung, ist Seligkeit Lohn für gutes Tun, für die Werke. Ich sagte, es ist die allgemeine Religion der Menschheit, nicht ausgeprägt nach den verschiedenen Religionen, sondern die Religion, die uns allen zutiefst im Herzen sitzt. Diese Religion aber ist heidnisch. Aber wir sind von Hause aus Heiden. Alle miteinander. Diese Religion ist die Religion des alten Adam und der alten Eva. Aber von Hause aus heißen wir alle alter Adam und alte Eva. Und diese Religion sitzt uns, das ist meine Überzeugung, in Fleisch und Blut. Diese Religion sagt, ich leiste, ich erfülle Gebote, ich strenge mich an, ich werke und Gott belohnt mich dafür. Der Himmel ist Lohn. Diese Religion kann sich orientieren am Alltag. Im Gespräch Jesu mit dem reichen Jüngling, da ging es um die Gebote. Da fragte er ihn, welche. Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis halten, nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Die Leistungsreligion, die den Alltag abklopft und dann eigentlich sagt, ich bin doch okay. Ich habe nicht getötet, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich habe nicht gestohlen, ich sage die Wahrheit, ich bin okay. Und Gott muss sein Okay zu mir geben, sonst stimmt's nicht. Oder da gibt es diese Leistungsreligion auch im Blick auf die Frömmigkeit. Ein Pharisäer und ein Zöllner sind im Tempel, davon berichtet Lukas 18. Und da heißt es, der Pharisäer stand für sich und betete so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem ans Bengelhaus. Nein, halt, das steht nicht da. Das war ein Versprecher. Ich hätte es gern so gelesen, aber ja, wir wollen ja die Bibel beim Wortlaut nehmen. Aber Sie dürfen es trotzdem mitdenken. Also, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das ist die fromme Leistungsreligion. Ich tue doch etwas für Gott. Und dann bin ich okay. Und dann ist es doch okay, wenn Gott mich belohnt. Vielleicht sagen Sie jetzt, was soll das? Das ist doch klar, was Inhalt des Evangeliums ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, allein aus Glauben und nicht durch die Werke. Das wissen wir doch. Aber ich frage noch einmal und ich bitte Sie, dass Sie es nicht als aufdringlich empfinden. Ist es zutiefst in unseren Köpfen und ist es noch tiefer in unseren Herzen? Oder ist es nur eine Theorie, aber nicht die Wirklichkeit unseres Lebens? Wofür und aus was leben wir? Ich habe Beobachtungen gemacht, dass mein alter Adam im Blick auf die Leistungsreligion zuweilen sehr lebendig ist. Und dass ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich mit Gott rechne. Leistungsreligion erkennt man am Rechnen mit Gott. Nicht aufzählen. Was habe ich gemacht? Können auch Mitarbeiter tun, ist auch eine Mitarbeiterversuchung. Heute Abend Familie allein gelassen, morgen Abend wieder. Natürlich ist es im Alter auch schön, aber zu Hause der Sofa ist auch schön. Rechnen mit Gott, verrechnen mit Gott und dann entsprechendes Erwarten. Ich ertappe mich immer wieder dabei. Ein weiteres Beispiel, was mir in den letzten Jahren deutlich wurde, wie zuvor nicht, aus der Seelsorge. Im Bengelhaus habe ich es immer wieder mit Menschen zu tun, die ich über einen längeren Zeitraum begleite, nicht nur Studenten. Das ist eine ganz andere Art der Seelsorge wie im Pfarramt. Da hat man bei 2000 Gemeindegliedern nie die Zeit, jemanden auch länger zu begleiten. Aber im Bengelhaus geht es. Und bei vielen Ratsuchenden bin ich früher oder später darauf gestoßen, da stimmt es nicht mit der Rechtfertigungslehre. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben ist nicht im Herz angekommen. Gewusst ja, aber nicht im Herz und nicht gelebt. Ich habe die Erfahrung gemacht, selbst bei jungen Christen, dass sie im Grunde eine Leistungsreligion gelebt haben oder leben. und dass das auf sie einen ungeheuren Druck auslöst und dass es die Freude am Glauben und an Jesus erstickt und dass man da geistlich lernen muss, was es bedeutet, gerechtfertigt allein aus Gnade, die der Glaube ergreift. Ein weiteres, noch schwereres Beispiel, das Rechnen mit Gott im Leid. Womit habe ich das verdient? Ich sage menschlich absolut verständlich, ich bin der Letzte, der das nicht versteht. Aber letztlich ist es wiederum Ausdruck eines Rechnens mit Gott. Womit habe ich das verdient? Warum gibst du mir das für mein Leben und für meine Leistung und für meine Werke? Die Leistungsreligion, die Werkerei oder wer handelt, wird zählen. Der zweite Schritt. Die Gesetzesreligion oder ist Leistung nicht auch biblisch? Die Gesetzesreligion oder ist Leistung nicht auch biblisch? Da müssen wir jetzt über das Alte Testament reden. Aber manche von hier wissen, dass ich das nicht ungern tue. Wenn ich schon Römerbrief auslegen muss, wenigstens ein bisschen einen Sprung zurück. Gerhard, das muss man nachsehen, sonst würde ich meine Haupttätigkeit am Bengelhaus verleugnen. Aber es war ein Text, wo der Abraham sogar vorkommt und der David, von daher haben wir Anlass. Die Gesetzesreligion oder ist Leistung nicht auch biblisch? Wie ist es denn mit dem Alten Testament und mit dem Gesetz? Ist das Gesetz des Alten Testaments nicht auch Leistungsreligion? Und bezieht sich Paulus, wenn er vor allem im Römerbrief und im Galaterbrief das Gesetz für die Christen ablehnt, lehnt er dann nicht im Grunde auch eine Leistungsreligion ab? Spricht Paulus nicht auch von den Gesetzeswerken, die abgelöst werden durch den Glauben? Meines Erachtens ist das Gesetz des Alten Bundes keine Leistungsreligion. Da können wir trefflich darüber streiten und diskutieren, aber ich darf jetzt meine Überlegungen ausführen. Das müssen Sie mindestens erdulden. Also, meines Erachtens ist das Gesetz des Alten Bundes keine Leistungsreligion. Ich möchte es begründen. Erste Begründung: Bei der Erschaffung des Menschen wird der Mensch ins Paradies gesetzt ohne Vorleistung. Und im Paradies bekommt er die Gebote. Gott setzt die nicht vor das Paradies und sagt, jetzt strengst du dich an und wenn gut bist, na da schnei. Sondern er setzt ihn ins Paradies. Zweites Beispiel ist Israel. Israel wurde zuerst erwählt, berufen, gerettet aus Ägypten und erst dann gab Gott Israel das Gebot und hat Israel auf das Gebot verpflichtet. Die Reihenfolge des Alten Testaments in Schöpfung und Erwählung Israels ist Erwählung und dann Verpflichtung. Nicht das Gebot, um etwas zu bekommen, das Paradies oder das Land, sondern zuerst die Erwählung und dann die Verpflichtung. Die Reihenfolge ist nicht die Reihenfolge der Leistungsreligion, sondern sie ist eine andere. Was hat das Gebot für einen Sinn im alttestamentlichen Bund? Das Gebot eröffnet nicht die Gnade Gottes, sondern das Gebot bewahrt den Bund. Darf ich es mit einem abgezäunten Garten vergleichen? Gott sagt zu Israel nicht, wenn du dich anstrengst, dann darfst du in den Garten. Sondern Gott setzt Israel allein aus Gnade in den Garten und sagt, wenn du die Gebote hältst, darfst du da bleiben. Der Gehorsam eröffnet nicht den Zugang, sondern er bewahrt vor dem Ausschluss. Durch den Gehorsam komme ich nicht hinein, sondern durch den Ungehorsam fliege ich hinaus. So verstehe ich das Alte Testament. Und diese Sicht des Alten Testaments macht nun Paulus selber deutlich an Beispielen aus dem Alten Testament. Abraham. Wie wurde Abraham gerecht? Aus Werke oder aus Glauben? Und da lesen wir im Text, den wir heute Abend haben, Römer 4, da lesen wir dieses bekannte Wort: Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Abraham gerettet durch Glaube, nicht aus Werke. Jetzt könnte man sagen, ja klar, das ist ja vor Mose. Da galt diese Reihenfolge. Das ist ja dann der Diskussionsgang im Galaterbrief. Aber interessanterweise schiebt Paulus ein anderes Beispiel nach und das ist nach Mose, nämlich David. Als zweites Beispiel. Übrigens ist typisch jüdische Diskussion, nämlich zwei Beispiele. Auf zweier Zeugen Mund muss die Beweisführung stehen. David. David nach der Zeit des Mose. Und um was geht es bei David? Es geht um die Vergebung. Wo Sünde erkannt wird, klappt die Rechtfertigung aus Werken nicht mehr. Rechtfertigung aus Werken, Leistungsreligion, Himmel als Lohn, klappt nur, wo keine Sünde ist. Und David kommt auf diesen Zusammenhang durch seine Sünde und erfährt die Vergebung Gottes. Das alttestamentliche Gesetz ist keine Leistungsreligion im strengen Sinn, sondern zuerst die Gnade und dann der Gehorsam. Und jetzt könnten wir fragen, ja, was ist dann der Unterschied zum Neuen Testament? Ist es dann dasselbe? Ist dann gar kein Unterschied? Was ist der Unterschied? Im Alten Testament stoßen aufeinander die hundertprozentige Erwählung Israels aus Gnaden und die hundertprozentige Forderung der Heiligkeit. Denn nachdem Israel erwählt ist, wird Israel verpflichtet auf das Gesetz, auf den Bund, auf die Gebote, und Israel verspricht, jawohl, alles, was du sagst, wollen wir tun. Und Gott sagt zu Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Er sagt zu Israel nicht, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt und ein bisschen heilig seid, dann bin ich aber ein bisschen zufrieden mit euch. Die Forderung Gottes ist hundertprozentig und total. So wie die Gabe seiner Erwählung hundertprozentig und total ist. Und da stößt im alten Bund in Israel aufeinander und Israel zerbricht daran, beziehungsweise der Bund zerbricht daran. Denn kurz nachdem Israel gesagt hat, was du sagst, wollen wir tun, folgt die Sünde mit dem goldenen Kalb am Sinai. Das Alte Testament zeigt uns, dass nicht einmal das erwählte Volk, und das möchte ich mal so sagen, das ist die Last der Berufung Israels. Dass in Israel deutlich wird, dass nicht einmal das erwählte Volk den Bund halten kann und trotz der geschenkten Erwählung
nicht ohne Sünde leben kann. Und wenn es das erwählte Volk nicht kann, dann kann es niemand. Dann können es auch wir nicht. Wir können es nicht einmal als Christen. Denn das Alte Testament mit dem Scheitern Israels an den Verpflichtungen Gottes ist, wenn ich es lese, der aufgeschlagene Spiegel meines Lebens. Und ich bin nicht besser als Israel, auch als Christ nicht. Und ich habe keinen Stein zu werfen, nicht gegen dieses Volk, das Gott erwählt hat, um der Welt zu zeigen, der Mensch kann nicht einmal als Erwählter durch Werke selig werden. Nicht einmal als Erwählter. Nicht Israel und wir nicht. Das große Problem im Alten Testament, das unbewältigte Problem, ist das Problem der Sünde. An dieser doppelten Hundertprozentigkeit, 100% Gabe, 100% Forderung, zerbricht Israel. Und zerbrechen wir, wenn wir ehrlich sind. Und da taucht die Frage auf, gibt es da eine Lösung? Und diese Lösung gibt es im Alten Testament im Grunde nicht. Denn es wird erkannt, wenn man das Alte Testament einmal liest, es gibt keine Möglichkeit gegen die Sünde. Es wird erkannt, das Tieropfer nützt nicht. Lesen Sie da mal Micha 6, Vers 6 bis 8. Und dann ist die große Frage, wer hilft? Und dann kommt es zur Verheißung, Gott wird einen Knecht senden, der in diese unlösbare Spannung Israels hineintritt. Und der für die Sünde Israels und für die Sünde der Welt sein Leben gibt. Und das ist die Antwort auf die tiefste Frage, die das Alte Testament aufreißt. Wie kann der Erwählte, der permanent wieder sündig wird, wie kann der überhaupt gerettet werden? Gibt es für den eine Hoffnung? Oder bleibt es ewig ein hoffnungsloser Fall? Und das ist die Antwort, die das Neue Testament gibt. Und hochinteressant, ich meine, Paulus hat genau dies ausgeführt in Römer 3. Greife zurück auf Römer 3, Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist im Alten Testament da als Verheißung, aber noch nicht als Ist, noch nicht als Wirklichkeit, als Zukunft. Der Gottesknecht ist verheißen. Das Lamm, das die Schuld trägt, ist verheißen. Und diese Verheißung wird durch das Kommen Jesu Wirklichkeit. Und damit komme ich zum dritten, allein aus Gnade das Evangelium. Oder wer glaubt, wird selig. Wie gesagt, das Alte Testament entlässt uns mit der Spannung, in die Jesus hineintritt. Weil wir alle vor Gott schuldig sind und werden, bringt die Leistungsreligion und bringt das Gesetz kein Heil. Das Gesetz deckt die Sünde auf. Das Gesetz deckt die Spannung aus, unter der wir stehen. Aber das Gesetz gibt kein Heil. Weil es den erst verheißt, der diese Spannung auflöst, indem er sie selber trägt. Wenn Gott nach Werken richten würde, wenn Gott nach Werken gerecht wäre, würde keiner selig. Keiner.
Aber Gott gab seinen Sohn Jesus Christus als Opfer, als Erlösung für die Sünde aller. Und das ist noch einmal etwas, was in diesem Text kommt. Gott gab seinen Sohn für alle. Abraham berufen, als er noch nicht beschnitten war, noch nicht das Bundeszeichen mit Israel gegeben war. Und so legt es Paulus aus, das ist für ihn ein Zeichen. In Abraham ist schon die Verheißung greifbar, dass die Gerechtigkeit aus dem Glauben allen Menschen angeboten wird, Juden und Heiden. Abraham wird zum Vater der Beschnittenen und der Unbeschnittenen. Das ist die Aufweitung, die im Neuen Testament durch Jesus gegeben ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Juden und Heiden. Gott ist jeder Mensch wichtig und deshalb gab er seinen Sohn. Gott ist jeder Mensch wichtig, Gott ist seine ganze Schöpfung wichtig und deshalb braucht es ein Opfer, das dieser ganzen Schöpfung entspricht. Deshalb reichen die Tieropfer nicht. Deshalb sind auch Menschenopfer sinnlos, sondern das Opfer des Gottessohnes wiegt die ganze Welt auf. Wer sonst könnte die Welt erlösen? Wer sonst könnte die Möglichkeit eröffnen, dass jeder Mensch gerettet wird, wenn nicht der Sohn Gottes, der die Sünde der Welt getragen hat? Durch Jesus und seit Jesus gilt ganz und allein die Gnade zur Rettung. Nicht Gnade oder, sondern Gnade allein. Ein Lied, das die Jüngeren singen, vielleicht inzwischen schon die Älteren in manchen Gemeinden, aus Feiert Jesus eins, die Gnade allein genügt. Die Gnade allein genügt. Und entweder du konzentrierst dich auf die Werke, um in den Himmel zu kommen, oder auf die Gnade. Aber mit den Werken bist du auf der unsicheren Seite. Allein die Gnade genügt. Und darf ich es auch sagen, allein die Gnade gibt Heilsgewissheit. Wer sich auf seine Werke verlässt, wird nie Gewissheit bekommen, weil da immer etwas fehlt. Die Gnade allein genügt. Nicht Gnade und. Nicht Gnade oder, sondern Gnade allein. Zum Himmel gibt es nur ein Eintrittsticket. Und das kostet nichts. Das ist geschenkt. Und die anderen Tickets öffnen nicht, weil sie nicht reichen. Weil das, was wir geben könnten, nicht reicht. Und jetzt ist vielleicht die Frage, ja, wie ist es dann mit unserer Schuld als Christ? Das, was im alten Bund das schwere Problem ist, wie gibt es dafür Vergebung? Wie ist denn das möglich? Weil wir als Christen, und da gefällt mir der Ausdruck, der biblische Ausdruck, weil wir in Christus sind. In Christus gilt uns die Vergebung immer wieder aufs Neue. In Christus gilt uns die Rechtfertigung und in Christus gilt uns die Heiligung. Aber immer in Christus. Die Gefahr wäre, dass wir als Christen herausfallen aus Christus und wieder auf eigene Rechnung leben. Interessant, in manchen Kreisen derzeit auch des Pietismus eine große Auseinandersetzung, wie wir mit der Heiligung umgehen. Ich habe das erlebt in lebhaften Diskussionen, hochinteressant. Ist die Rechtfertigung das, was uns ganz geschenkt ist? Und dann gilt uns das Gebot und wir heiligen uns?
Das wäre meines Erachtens ein Verständnis von Heiligung, die dem alten Bund gleicht. Nein, wir bleiben immer in Christus. Und die Werke, die wir tun, tun wir in Christus. Und wenn wir als Christen erneut sündigen und versagen, sind wir in Christus und deshalb gilt uns weiterhin die Versöhnung. Und Gott sieht uns immer als Christen in Christus an. Wenn er uns anschaut, sieht er uns immer in Zusammenhang mit seinem Sohn und deshalb selbst als Sünder, als Gerechte. Deshalb sagte Luther, wir sind zugleich Gerechtfertigte und Sünder, bis wir in der Ewigkeit sind. Und wir bleiben es auch. Und das Vaterunser-Gebet lehrt uns, dass wir jeden Tag um Vergebung zu bitten haben. Denn wenn wir beten, unser tägliches Brot, dann gilt es auch für die Vergebung, dass wir es täglich brauchen. Aber wir sind mit unserem ganzen Leben und Bleiben in Christus. Und dann trennt uns nichts mehr von Gott. Und dann sind wir noch als Sünder Gerechte, weil uns der Vater im Sohn sieht. Und jetzt noch ganz kurz ein letztes. Die Bedeutung der Werke für den Glauben. Jetzt könnte man sagen, ei prima. Gerecht allein durch den Glauben, den Himmel geschenkt, den Himmel geschenkt. Ich hätte vorher gerade gesagt, es wäre wie wenn ich mal eine Eintrittskarte bekäme derzeit zum VfB und zwar nicht irgendwo in der Kurve, wo man so weit weg ist und wo die Karte relativ günstig ist, sondern auf der Haupttribüne. Geschenkt, schmutzteuer, kaufe ich nicht. Aber geschenkt, tät es nimmer. Geschenkt den Himmel. Also da ist auch die Haupttribüne beim VfB noch gar nichts dagegen. Geschenkt den Himmel. Ohne Werke. Und jetzt ist die Gefahr, dass wir sagen, ja, dann sind ja die Werke völlig sinnlos. Dann brauchen wir auch keine Gebote mehr. Das ist ja hochinteressant, dass bei Paulus sofort die Diskussion kommt im Römerbrief. Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Nicht? Die konntet ja auch rechnen, die Römer. Also wenn der Himmel geschenkt ist aus Gnade, je mehr wir sündigen, umso mehr Gnade. Was antwortet Paulus? Das sei ferne. Ausgeschlossen. Nein. Jakobus, der Glaube ohne Werke ist tot. Wie bringen wir das zusammen? Wer am 1. November bei den Alpiedischen in Böblingen war, der darf jetzt weghören, die nächsten 3 Minuten, ich mach's kurz. Und die, die nicht da waren, die dürfen zuhören. Ich kann nicht überall was völlig Neues sagen, deshalb kommt jetzt ein kleiner Exkurs aus der Sporthalle vom 1. November. Die Bedeutung der Gebote und der Werke für den Glauben. Erste Beobachtung, es gibt in der Bibel keine Gottesbeziehung ohne Gebot. Das Gebot gehört für die Bibel ganz grundsätzlich zur Gottesbeziehung. Bei der Schöpfung bekommt der Mensch Gebote. In 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Ich vertiefe das hier nicht. Im alten Bund bekommt Israel Gebote. Im neuen Bund hören wir von Jesus, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das Gebot gehört grundsätzlich zur Gottesbeziehung. Ich weiß nicht, ob es in der Ewigkeit auch Gebote gibt. Ich vermute ja. Nach Jeremia 31 auf jeden Fall. Dann sind die Gebote ins Herz geschrieben. Nicht mehr auf der Tafel gegenüber, sondern im Herzen. Wir tun sie dann automatisch im Himmel. Das wird die Veränderung sein. Also so wie wenn Sie durch eine Ortschaft fahren, Ihr Fuß automatisch vom Gas geht und Sie 50 fahren. Nicht? So wird es dann im Himmel sein mit den Geboten Gottes. Es ist das Vorrecht des Schöpfers, dass er seinem Geschöpf Gebote gibt, und das ist das Wesen des Geschöpfs, dass es Gebote empfängt. Da spiegelt sich das Verhältnis von Gott zum Geschöpf. Das nächste, das ist mir wichtiger. Gebote gibt Gott für unser Leben. Gebote gibt Gott für unser Leben. Gebote gibt Gott für unsere Gemeinschaft mit ihm, für die Gemeinschaft der Menschen untereinander und für den Umgang mit mir selber. Und das ist das Entscheidende, dass wir lernen, was ist wozu gegeben. Die Gebote sind nicht, dass ich mir den Himmel verdiene, denn das schaffe ich nicht. Das Gebot ist gegeben als Hilfe für mein Leben, für das Leben mit Gott, für das Leben mit dem Nächsten und für den Umgang mit mir. Zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott, der Nächste, du selber. Wenn wir erkennen würden, die Gebote sind für mich gegeben, dann hätten wir viel gelernt. Für mich, für unser Leben. Gott gibt uns die Gebote, dass wir den Karren unseres Lebens nicht gegen die Wand fahren. Gott möchte, dass unser Leben gelingt, dass unsere Gemeinschaften gelingen, dass Ehen gelingen, dass Gemeinschaft zwischen Generationen möglich ist, dass Leben geschützt ist, dass jeder die Grundlage hat zur Existenz. Deshalb sollst du nicht stehlen. Dass wir in Wahrheit miteinander umgehen, dass es keine Betrügereien gibt. Deshalb sollst du kein falsches Zeugnis reden. Und Gott möchte, dass unser Leben in der Gemeinschaft mit ihm gelingt, weil wir nur dann gesegnet sind. Deshalb sollst du keine anderen Götter haben und dir kein Bildnis machen und Gottes Namen nicht missbrauchen. Es geht um unser Leben. Die Gebote, so war das Thema bei den Apis in Böblingen, als Hilfe zum Leben, nicht als Schlüssel zum Himmel. Und dieses Verhältnis muss stimmen. Geschwister, wenn das klar ist, selig aus Glauben, der Himmel geschenkt, dann haben wir den Rücken frei vom falschen Zwang, um uns aufrichtig und aktiv den Geboten zuzuwenden, unter dem Vorzeichen von Gott gegeben für unser Leben als Lebenshilfe. Denn Gott ist ein Freund des Lebens. Und Gott möchte, dass unser Leben gelingt.
Darf ich ein letztes sagen? Manche kennen das von mir. Ich persönlich meine, dass das immer wieder neu entdecken der Tatsache, dass Gott uns beschenkt mit dem Größten, was er geben kann. Dass wir gerettet sind aus Gnade. Dass wir gerettet sind ohne Vorleistung. Dass wir diese Rettung haben allein durch den Glauben. Ich persönlich meine, es befreit zur Freude und es befreit zum Gehorsam. Weil ich gerettet bin, möchte ich dem folgen, der mich gerettet hat. So möchte ich diese beiden Aspekte zusammenbringen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen deinen Namen. Du bist der Retter, der Heiland. Du machst uns selig. Und wir bitten dich, dass wir das ergreifen können, ganz und gar und ohne Vorbehalt, dass wir dieses Geschenk annehmen und uns darüber freuen, dass du so groß bist.
Ich möchte dich bitten, dass du das in unser Herz schenkst, ganz tief hinein. Dieses Staunen, dieses Festhalten, dieses Vertrauen auf deine Gnade. Und dass wir es uns auch ehrlich eingestehen, dass wir das nicht verdienen können. Dass wir das nicht aus eigener Leistung bekommen, sondern dass du uns beschenkst. Und dann lass uns aus diesem Erkennen, aus dieser Freude, aus diesem Geschenk heraus das rechte Verhältnis zu deinen Geboten bekommen. Dass wir sie erkennen als Hilfe zum Leben, weil du ein Freund des Lebens bist. Ich möchte dich bitten, dass du das ganz tief in uns wirkst und dass du so unser Leben gestaltest. Und wo wir noch nicht ganz erfasst sind von deiner Gnade, dass wir uns erfassen lassen. Und wenn wir noch meinen, wir könnten uns deine Gnade verdienen, dass wir es einsehen, dass wir es nicht können. Wirke du in uns die Rechtfertigung aus dem Glauben, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Wirke du in uns die Freude darüber. Wenn wir jetzt auseinandergehen, befehlen wir uns dir an und bitten dich, dass du mit uns gehst und dass wir bei dir bleiben, dass wir in dir sind und dass wir in dir auch die Ruhe und die Geborgenheit und den Frieden in dieser Nacht haben. Amen.